Wir kommen zu den letzten beiden Versen aus dem 14. Kapitel des Propheten Sacharja. Und diese Verse schließen diese Prophetie ab, weil alles fertig ist und bereit. Gott hat sein Volk zur Ruhe gebracht, alle, die sich ihm anvertraut haben. Zu der Zeit wird auf den Schellen der Rosse stehen, heilig dem Herrn. Und werden die Kessel im Hause des Herrn gleich sein, wie die Becken vor dem Altar. Und es werden alle Kessel in Jerusalem und Juda dem Herrn Zebaoth heilig sein, so dass alle, die da opfern wollen, werden kommen und sie nehmen und darin kochen. Und wird kein Kananiter mehr sein im Hause des Herrn Zebaoth zu dieser Zeit. Heilig dem Herrn und Friede auf Erden ist dieser Schlusspunkt der Heilsgeschichte, das Steuern Gottes zu ihm hin, zu seinem Frieden in der Erlösung der inneren und der äußeren Erlösung von den Feinden, der Befreiung zum wahren Gottesdienst. Diese Prophetie, die der Herr nun durch seinen Boten Sacharja gegeben hat, endet mit dem Ausdruck, alles ist heilig. Gott ist heilig, das, was er tut, ist heilig, wo er wohnt, ist heilig, die Menschen in seiner Umgebung sind heilig, alles ist und muss heilig sein. Und wo die Heiligkeit, die Zierde des Hauses Gottes vorhanden ist, ist auch ewige Sicherheit aufgerichtet. Heiligkeit und Sicherheit, Geborgenheit gehören zusammen. So wie wir ein Leben der Heiligkeit führen, führen wir ein Leben der Sicherheit, ein Leben der tiefen Geborgenheit. Denn wo Heiligkeit ist, kann sich Unsicherheit und Furcht, Angst nicht mehr halten. Der Berg des Herrn in Jerusalem ist voll von dieser Heiligkeit, erfüllt von dem Wesen des Himmlischen mitten auf Erden. Jesus Christus regiert über sein Volk, über das Volk Israel und über die Menschen der ganzen Welt. Und diese Prophetie, und das soll dabei auch zum Tragen kommen, ist nicht ein Wort des Sacharja, sondern ein Wort des lebendigen Gottes. Und wir lesen dazu auch in 2. Petrus 1, damit niemand Menschen nachfolgen soll und muss, sondern deutlich erkennt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und was hier geschrieben ist, selbst wenn der Name Sacharja immer darüber steht, so ist es doch Gottes Rede, die sich buchstäblich erfüllt. Es heißt dort im 2. Petrusbrief, Vers 21 im 1. Kapitel, es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben, oder bewegt, können wir sagen, durch den Heiligen Geist. Getrieben vom Heiligen Geist Gottes des himmlischen Vaters. Und diese Weissagung soll etwas ausrichten am Herzen der Hörer, am Herzen des Volkes Israel in diesem Falle, aber auch an allen, die Gott vertrauen. Und das lesen wir dann in 2. Timotheus 3, 2. Timotheus 3, wozu dieses Wort dienen soll, ab Vers 16. Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Also die Aufforderung, auf dieses Wort der Prophetie zu hören, ist gegeben. Die Aufforderung, dieses Wort auch wirken zu lassen. Es soll etwas ausrichten. Es soll auf Gott ausrichten. und hin zu dem Gottesdienst aufrichten, nicht nur den Wissensstand verbessern, besser Bescheid zu wissen in den Büchern der Bibel, sondern es soll den praktischen Niederschlag in unserem Leben, im Leben des Volkes Israel finden. Damit ein Mensch Gottes, jemand, der Gott vertraut, so heißt es hier, vollkommen sei, heilig sei und zu jedem guten Werk geschickt ist. Zu allem, was gut ist, geschickt ist. Also das gute Werk muss auch in richtiger Weise vollführt werden. Gute Werke können ja auch nicht irgendwie vollführt werden. Sie brauchen eine ganz spezielle Ausrüstung, nämlich die durch den Geist Gottes, damit auch das gute Werk wirklich gut ankommt. Und am Werk des Herrn zu stehen, heißt, ich muss bewegt sein und auch präpariert sein durch den Geist Gottes, damit ich richtig arbeite, zur richtigen Zeit, in richtiger Art und auch mit dem richtigen Ziel. Es kommt auf die Genauigkeit an, die nur Gott allein bewirken kann. Also, die Prophetie ist nicht zu bemerken, weil Sacharja mitten in den Raum Israels gestellt worden ist und man sollte auf ihn blicken, sondern hören, dass es Gottes Wort ist, was sich auch erfüllt. Gott redet nie zweimal über dem, was er sagt. Er redet nie zweimal. Er hat es nicht nötig. Was er einmal sagt, dazu steht er immer. Er wiederholt sich nicht. Er lädt nur den Menschen wiederholt ein, weil der Mensch sehr vergesslich ist. Aber Gott braucht sein Wort nie mehr gesondert zu bestätigen. Er sagt es und es geschieht. Zu seiner Zeit. Darum ist es so wichtig, auf diese Rede zu hören und nicht noch andere Reden im Vergleich zu hören. Wir Menschen neigen ja dazu und sagen, ja, nun haben wir dies gehört, mal sehen, was der andere sagt. Ach, na ja, dann gehen wir noch zum Dritten. Und so gehen manche von Seelsorge zu Seelsorge, packen immer dasselbe aus vor jedem Seelsorger, mal sehen, was der dazu sagt. Wenn man gespürt hat, dass Gottes Rede da gewesen ist, dann soll man nicht mehr umherlaufen, eine andere zu suchen, sondern dieses Wort behalten und sich danach ausrichten lassen. Der Ausblick des Volkes Israel zum Ende hin war überaus herrlich, heilig dem Herrn, überaus herrlich und somit auch überaus ermutigend, in der Gegenwart vor diesem Gott zu leben. Selbst wenn der Schein anders aussah, nämlich die äußeren Gegebenheiten, als herrlich, so ist das Sein doch im Glauben an den lebendigen Gott immer herrlich, immer gut. Alle Wege sind immer gut. Wir denken gleich an das neutestamentliche Wort. Denen, die Gott lieben, im Römerbrief, müssen alle Dinge zum Besten dienen, auch die, die uns kolossal schwer sein. Da verliert eine Mutter ihr Kind. Das muss zum Besten dienen, für die, die Gott lieben. Da wird plötzlich der Ehepartner früh von der Seite des anderen gerissen. Es muss uns zum Besten dienen. Da verliert jemand seine Arbeitsstelle. Das muss uns zum Besten dienen. Da greifen uns Menschen plötzlich an, mit Worten verletzen uns. Das muss uns zum Besten dienen. Alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Der Schein sieht anders aus. Aber das Sein ist die Realität in dem lebendigen Gott. Israel hatte nach außen hin den Schein, dass es nicht weitergeht. Aber die Ermutigung durch Gottes Wort, das Sein, zeigte das Ende an. Es lohnt sich, auf der Seite des Herrn zu bleiben. Alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Alles hat seine Zeit. Schaut auf das Ende hin. Auch wir sind immer wieder aufgefordert, das Ende im Blick zu haben. Ich nenne wieder mal einige Bibelstellen, die uns das verdeutlichen, wie zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 7, im Blick auf die Lehrer: Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Schaut auf das Ende, schaut nicht auf das Gegenwärtige. Das Gegenwärtige kann euch betrüben und irre machen. Aber schaut auf das Ziel, auf das Ende und folgt ihrem Glauben nach. Oder Jakobus 5, Vers 11, das Ende der Handlungen des Herrn habt ihr ja gesehen. Das Ende unseres Herrn Jesus. Ihr habt gesehen, dass er getötet worden ist, miterlebt, sah traurig aus. Aber ihr habt das Ende gesehen, was daraus entstanden ist, nämlich Leben und volle Genüge, ewiges Leben. Schaut dieses Ende an. Und dann folgt getrost auch in eurer Zeit nach. Römer 6, Vers 22, denn das Ende ist das ewige Leben. Schaut das Ende an, das ewige Leben. Dann werdet ihr ermutigt, auch im Heute zu leben, wo von ewigem Leben oft wenig zu sehen ist in unserer Umgebung. Wir fühlen uns so begrenzt, so eingeengt, so in die Vergänglichkeit hineingenommen. Ein Tag endet, der nächste beginnt und geht wieder zu Ende. Die Frage bleibt, wie wird's morgen, wie war's heute? Schaut auf das Ende. Das Ende ist das ewige Leben. Und das soll euch hineinziehen, vorwärts ziehen im Heute. Im Korintherbrief, 1. Korinther 1, Vers 8 steht auch, der Herr will euch ja festhalten, nicht nur im Heute, sondern im Blick auf das Ende, bis ans Ende. Darauf kommt es an, nicht nur im Heute. Also als Kinder Gottes sollen wir immer das Ende vor Augen haben. Und ich möchte auch so sagen, auch das physische Ende. Physische Ende. Als ich noch nicht dem Herrn gehörte, dachte ich auch über Lebenssinn nach. Und ich hatte mal so ein kleines Gedicht gemacht, das lautete: Nur durch den Tod erfährst du das Leben. Nur durch den Tod erfährst du das Leben. Nur durch die Nacht den Sonnenschein. Und so in diesem Sinne ging es weiter. Das heißt also, ich muss auch das Ende meines physischen Lebens ständig vor Augen haben, damit ich im Leben mit Gott bleibe. Auch diesen Gedanken nicht wegschieben. Und einfach sagen und denken, na, ich werde noch 50 Jahre hier über die Erde gehen. Nein, wir sollen daran denken, dass heute unser letzter Tag sein kann. Das hält uns fest in der Realität. Das lässt uns nicht ins Schwärmertum verfallen. Schwärmer sind ja immer die, die nach etwas greifen, was sie noch gar nicht haben. Die in dieser Zeit Dinge einkalkulieren, die noch nicht da sind. Wir sollen nicht mit dem morgigen Tag rechnen, den wir vielleicht gar nicht mehr erleben. Der Herr Jesus sagt, lebt im Heute. Es ist genug, dass jeder einzelne Tag seine Plage hat. Kümmert euch nicht um morgen. Vielleicht seid ihr gar nicht mehr da. Ja, das ist Schwärmertum, wenn man immer in die Zukunft, diesbezüglich in die materielle Zukunft schaut. Das Materielle geht zu Ende. Wir sollen aber im Geistlichen von dem Ende, das Jesus Christus geschaffen hat für uns, ausleben in der Zeit. Alles kommt zu seiner Zeit. Alles befindet sich in dem Rahmen der festen Zeiten Gottes. Das will ich noch als Vorspann sagen. Denn wenn es hier heißt, heilig dem Herrn, das wird der Zustand sein, dann findet das zu einem bestimmten Zeitpunkt statt. Dieser Zeitpunkt kommt. Israel, Juda, Gemeinde, jeder Einzelne soll wissen, die festen Zeitpunkte Gottes werden eingehalten. Fragen der Zeit bleiben nicht unbeantwortet. Sie werden beantwortet zu der bestimmten Zeit. Unsere Gebete werden nicht immer gleich beantwortet, aber sie bleiben auch nicht unbeantwortet. Sie werden beantwortet zu der bestimmten Zeit, die Gott kennt. Vielleicht nach 20 Jahren, manche schon nach einem Tag, manche schon während des Betens. So geht es mir oft, wenn ich Fragen habe, die ich im Gebet ausbreite, schon während ich bete, habe ich innerlich die Antwort. Aber es ist nicht immer so. Manche Antworten lassen auf sich warten, weil Gott bestimmte Zeiten hat. Und zu den Zeiten gibt er dann Wegweisung, wenn es nötig ist. Wenn also auch die gegenwärtigen Nöte, wenn Unfrieden und Anfechtung herrschen, so wie damals in Israel, so auch heute um uns herum, sollen wir doch wissen, dass Gottes Zeiten feststehen und er seine Zusagen einlösen wird. Der Friede wird kommen, nur warten in Geduld ist nötig. Arbeiten und warten in Geduld. Der Prediger Salomo durfte ja schreiben in Prediger 3, Vers 1, ein jegliches hat seine bestimmte Zeit. Ein jegliches. Wir wissen das aus der Theorie, aber die Praxis fordert uns oft auf, schneller zu Entscheidungen zu kommen oder kommen zu wollen. Wir haben es schwer zu warten. Wir sind oft nervös. Wir müssen beschäftigt sein. Wir müssen umherlaufen. Sonst denken wir, wir haben Leerlauf. Es gibt ja Christen, die sind nur noch beschäftigt. Die laufen ständig den ganzen Tag von einer Ecke zur anderen. Die kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Sobald sie zur Ruhe kommen, haben sie das Gefühl, sie verschenken Zeit. Nein, da ist auch der Anker Gottes angelegt. Das ist die Zeit der tiefen Entwicklung. Und ich wünschte, dass mancher Gläubiger mal sich so Tage nimmt, wo er gar nichts tut. Nur stille sein vor Gott. Nur stille sein vor Gott. Alles hat seine Zeit. 20-mal heißt es in der Schrift so, wie in Sacharja 14, Vers 1, siehe, es kommt die Zeit. So steht es 20-mal in der Schrift, siehe, es kommt die Zeit. Die ganz bestimmte Zeit, wo Gott arbeiten wird und sein Wort einlösen wird. Und deswegen auch im jüdischen Sprachgebrauch, im Tagessprachgebrauch, das ist nämlich auch ein Zitat daraus, kommt Zeit, kommt Rat. Kommt Zeit, kommt Rat. Das konnte man auch immer, auch in der jüdischen Umgebung immer hören, ein Sprichwort. Kommt Zeit, kommt Rat, weil alles seine Zeit hat. Seine bestimmte Zeit. Ist die Zeit da, wird auch der Rat und wird auch die Antwort auf die Frage da sein. Punktuell kann keiner mehr verhindern. Habakuk durfte durch den Geist Gottes auch sagen, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu seiner Zeit. Wartet nur darauf, seid geduldig. Denkt nicht, weil es lange dauert, wird es nie eintreffen. Es kommt zu seiner Zeit. Wir konnten beobachten, jetzt gerade um die Jahrtausendwende, wie viele Kinder Gottes innerlich rückläufig geworden sind. Diese Erwartung auf die Wiederkunft Jesu ließ nach. Im Vorfeld, bevor die Jahrtausendwende kam, wurden ja viele Predigten gehalten und immer wieder der Aufruf, der Herr kommt, die Zeiteinteilung, die wir uns so vorgenommen haben und vorgezeigt haben, erfüllt sich 2000 Jahre. Die erste Zeit bis zur Sintflut, dann 2000 Jahre unter dem Gesetz, dann 2000 Jahre Gnade, Gnadenzeit und dann das tausendjährige Reich. So, nun haben wir 2000 Jahre Heilsverkündigung schon. Also Jesus müsste kommen. Und viele warteten darauf. Und es wurde ja sogar Freijahr ausgerufen von der römisch-katholischen Kirche um diese Jahrtausendwende, dass ein absoluter Ablass gewährt wird für diejenigen, die nach Jerusalem pilgern. Wurde ausgerufen. Es geschieht sich etwas Neues, ja. Und nun kam der Herr nicht. 2001, 2002, jetzt haben wir schon 2007. Wann kommt der Herr? Und bei vielen Gläubigen ist die Spannung abgefallen. Sie lassen sich zurücksinken in ihr zeitliches Leben. Aber die Weissagung in der Heiligen Schrift wird erfüllt werden zu seiner Zeit. Der Herr kommt plötzlich. Und darum ist es wichtig, auch heute in unserem Leben die Spannung auf sein Wiederkommen, auf die Erfüllung seiner Verheißung zu warten, nicht nachzulassen, nicht mit den Leuten zu sagen, ach, es bleibt ja alles in der Welt, wie es schon immer gewesen ist. So wie der Himmel vor Zeiten war, so ist er heute, es bleibt alles beim Alten. Nein, es ist die Geduld Gottes, die diese Spannung noch hält, damit sich viele bekehren und ausrichten lassen auf das Ende, auf das Heil, auf die Heiligkeit Gottes, den Frieden. Ich möchte mal in Habakuk diese Worte im Zusammenhang lesen. Habakuk 2, Vers 2, schreib das Gesicht und male es auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu seiner Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht ausbleiben. Ob sie aber verzieht, so warte ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht verziehen. Und siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. Der Gerechte aber wird vertrauen auf diese Weissagung und wird darin froh sein und wird von Tag zu Tag siegreich voranschreiten können, auch wenn er die Erfüllung der Verheißung noch nicht praktisch erfährt und erlebt. Aber im Glauben hat er sie schon angenommen. Der Gerechte und Gerechtgemachte wird seines Glaubens leben, aber die anderen werden in der Unruhe bleiben ihres Herzens. Alles hat seine Zeit. Im Galaterbrief schrieb der Apostel Paulus, dass das Gesetz gegeben worden ist, 400 Jahre später, nach der Berufung Abrahams, wurde erst das eingeführt. Und es musste bleiben bis auf die Zeit, die der Vater bestimmt hat, die er bestimmt hat. Es hat alles seine festen Zeiten, liebe Geschwister. Wir können nichts beschleunigen, aber wir können auch nichts verlangsamen. Wenn es um die Heilsgeschichte geht, um die Werke und um die Erfüllung des Wortes Gottes. Wir werden nichts beschleunigen, nicht eine Sekunde schneller, aber auch nicht eine Sekunde träger. Alles kommt genau zu der festgelegten Zeit Gottes. Galater 4, ich möchte uns das mal lesen. Auch schon Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, so ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, ob er wohl ein Herr ist aller Güter. Also der Sohn, erstgeborene Sohn Israels, ist Erbe, aber er war unter dem Gesetz. Er war unter dem Gesetz, wie ein Knecht, ja. Sondern er ist unter den Vormündern. Das Gesetz war ein Vormund und Pfleger bis auf die Zeit, die der Vater bestimmt hat. Er wird nicht vorher entlassen daraus, aber auch nicht zu spät. Bis auf die Zeit, die der Vater bestimmt hat. In Kapitel 4, Vers 4 auch wieder so ein Hinweis darauf, auf die festen Zeiten. Als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, wer wusste denn, wann die Zeit erfüllt ist? Kein Mensch wusste das. War Gottes Zeit. Als Gottes Zeit erfüllt war, da sandte er seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen. Und auch im Epheserbrief, und es ist ja alles derselbe Heilige Geist, der Geist Gottes, der durch die Apostel und Propheten geredet und geschrieben hat und betont immer wieder die göttliche Seite und dasselbe, weil der Herr unwandelbar ist in seinem Sein und in seinem Tun und in seinem Reden. Das schreibt der Apostel Paulus auch hier im ersten Kapitel. Und er hat uns wissen lassen, ab Vers 9, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, so er sich vorgesetzt hat in ihm, dass es ausgeführt würde, da die Zeit erfüllt war. Auf dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christus, beides, das im Himmel und auf Erden ist, durch ihn, zu der Zeit, wenn die Zeit erfüllt ist. Israel sollte also ermuntert und ermahnt werden, die Erfüllung der Verheißung kommt, allerdings zu der Zeit Gottes. Heiligkeit findet auf allen Gebieten, auf allen Gassen der Straßen Jerusalems, in allen Herzen, in der ganzen Umgebung der Herrlichkeit des Herrn statt. Die Stadt Jerusalem, sie heißt dann, so haben wir im 8. Kapitel lesen können, vom Propheten Zacharia Vers 3, sie heißt dann eine Stadt der Wahrheit und der Heiligkeit. Eine Stadt der Wahrheit. Dort wird sich keine Lüge, nichts Unreines mehr aufhalten. Dieser Zustand wird eintreten, auch wenn er zu der Zeit, wo es geweissagt wurde, noch gar nicht zu sehen war. Zu seiner Zeit wird Jerusalem die absolute Stadt der Wahrheit und der Heiligkeit Gottes sein. Das Handeln Gottes wird nicht nur gesehen, sondern es wird angenommen. Es wird in der Umsetzung auch gesucht. Man beugt sich unter die Führung der Hand Gottes. Heute lehnt sich ja noch vieles auf in unserer Welt, also mächtig sogar. Es nimmt mehr zu, die Auflehnung, als sich das Beugen unter die Hand Gottes. Aber zu der Zeit, zu der festen Zeit, wird sich alles beugen unter die Hand Gottes. Genau umgekehrt ist die Entwicklung wie heute. Heute sagen wir, das kann nicht gut gehen, das wird immer schlimmer. Wo soll denn da noch Gottesfurcht aufkommen? Überall wird gelästert, überall wird hochhergefahren, Gottes Wort wird nicht ernst genommen, die Schöpfung wird geleugnet, die Inspiration des Wortes Gottes wird geleugnet. Der Mensch tut, was er will, er stellt alles auf den Kopf. Was die Bibel sagt, das Schlechte ist, heißt er gut. Was die Bibel sagt, das Gute ist, heißt er schlecht. Kann denn da überhaupt noch Zustand der Heiligkeit aufkommen? Ja, zu der Zeit, die Gott bestimmt hat. Der Herr selbst wird unter ihnen wohnen und sie, das Volk, in der Heiligkeit vor sich selbst erhalten. Er ist durch seine Gegenwart der Garant der Heiligkeit. Heilig dem Herrn. Das ist dann nicht nur eine Aufforderung, sondern das ist eine Kraft, die alle mit hineinnimmt. Heilig dem Herrn. Du bist heilig dem Herrn, weil Gott sie heilig macht. Er lässt gar keine Unheiligkeit zu in seiner Gegenwart. Diese Worte können nicht mehr annulliert werden in ihrer Kraft, sondern sie setzen sich, wie gesprochen, in der Tat um. Heilig dem Herrn. Und nichts steht dagegen. Weil der Gesalbte mitten unter dem Volk wohnt und wirkt. Joel 4, lesen wir mal dazu parallel die Verse 20, 21, Juda soll ewiglich bewohnt werden und Jerusalem für und für. Ich will ihr Blut nicht ungerecht lassen und der Herr wird wohnen zu Zion. Wohnen. Er wird gegenwärtig und präsent sein. Das können wir uns gar nicht so vorstellen. Stellt euch vor, Jesus Christus würde hier erscheinen unter uns. Oh, unser Leben wäre dann ganz anders. Wir würden vieles nicht mehr denken, nicht mehr reden, nicht mehr tun. Wir würden in Buß und Beugung fallen, in seiner Gegenwart. Wir würden nicht mehr stehen und sitzen bleiben können, wo wir sind. Weil wir plötzlich merken, Wir müssen ganz anders sein, als wir jetzt sind. Die Gegenwart des lebendigen Gottes verändert alles. Und so soll es ja schon in unserem Herzen eine Veränderung geben, durch die Präsenz Gottes in seinem Geist. Aber wie viel mehr dann nachher, auch in der sichtbaren Präsenz. Ich will unter ihnen wohnen, zu Zion. Ich will bei dir wohnen, so haben wir auch in Sacharja 2 gelesen, während der letzten Freizeit in diesem Kapitel. Ich will bei dir direkt wohnen. Und die Gegenwart wird, die Gegenwart Gottes, alles zur Heiligung, zum Heiligsein verändern. Denn die Erde wird voll werden, steht hier auch in Habakuk 2, das möchte ich dazu lesen, voll Erkenntnis der Ehre des Herrn. Wie Wasser das Meer bedeckt. Die Erde wird voll werden von Erkenntnis des Herrn. Und noch einmal im Zusammenhang, Sacharja 2, Vers 14. Freue dich und sei fröhlich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme. Ich will bei dir wohnen. Wohnen. Das Wort wohnen müssen wir in diesem Zusammenhang sehr unterstreichen. Das heißt, ich will dort bleiben. Ich will mich etablieren. Ich will mich festmachen. Ich komme nicht nur vorübergehend mal zu Besuch, sondern ich bleibe dort. Und wo ich bleibe, muss auch bleibender Friede sich ausbreiten und bleibende Heiligkeit. Ich will bei dir wohnen, spricht der Herr. Und sollen zu der Zeit viel Heiden zum Herrn getan werden und sollen mein Volk sein. Ich will bei dir wohnen und du sollst erfahren, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. Oder denken wir auch an dieses Wort der Verheißung in der Offenbarung, was wir gerne lesen und schon im Geiste dorthin blicken, das himmlische Jerusalem. Oh, wie oft schaue ich innerlich dorthin. Und dann kommt dieses Lied auch ins Herz, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Im Geiste hinschauen zum himmlischen Jerusalem. Wie wird es dort zugehen? Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und an diesem Ort hat nichts Unheiliges mehr Platz. Alles wird verbannt sein. Kein Verbanntes wird dort Eingang finden in das himmlische Jerusalem. Dort wird auch keine Nacht mehr sein, keine Verzagtheit mehr sein. Nichts Unreines wird hineingehen, kein Schmerz wird mehr sein, sondern heilig dem Herrn. Gott wird unter ihnen, den Erlösten, wohnen. Wir haben gelesen, dass kein unreines Opfer mehr in Jerusalem geopfert wird. Es gibt keine unreinen Kessel mehr, dass vielleicht einer abseits vom Tempel seine eigenen Opfer bringt in Unheiligkeit, sondern die Gesinnung des ganzen Volkes um den Berg des Herrn ist geprägt von der Heiligkeit Gottes. Und da spielt es schon gar keine Rolle mehr, ob dieser Kessel für die Opfer ganz nahe am Altar stehen oder etwas weiter. Die Gesinnung ist gleich. Alles ist heilig. Heilig dem Herrn. Und an welchem Ende wir uns im himmlischen Jerusalem befinden, ob im Zentrum oder am Rande, alles ist heilig dem Herrn. Überall wird man nur erfüllt sein von der Gegenwart des Herrn. Das ist der Triumph Gottes, den er sichtbar und spürbar macht unter den Seinen. Allerdings zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Es wird aber kommen. Alles, was uns jetzt noch quält, was uns Unruhe bereitet, wird es nicht mehr geben. Und vorgeschattet eben in diesem Jerusalem, das durch den Messias neu geheiligt wird und hergestellt wird, findet dieser Ausdruck heilig dem Herrn statt. Die Kessel im Hause des Herrn und in Jerusalem, in dem das Opferfleisch gekocht wird, sind überall gleich heilig, wie die Becken am Altar, haben wir gelesen. Es wird nicht mehr so zugehen wie einst auch in 1. Samuel 2, wo ja diese große Klage über die Söhne Elis angestimmt wurde, die das Opferfleisch genommen haben von denen, die die Opfer brachten, und es behandelten, wie sie wollten. Sie haben gesagt, ich will es gekocht oder ich will es roh, ich will es gebraten, gib her. Du sollst es nicht bestimmen, wie das Opferfleisch hergerichtet wird. Das machen wir. Also es wurde verunreinigt, was zum Gottesdienst gehörte. Ich lese mal diese Verse, dass uns das neu verdeutlicht wird. 1. Samuel 2, Vers 12. Die Söhne Elis waren böse Buben. Sie gehörten ja zum Priesterdienst. Sie arbeiteten am Tempel. Sie fragten aber nicht nach dem Herrn, noch nach dem Recht der Priester an das Volk. Wenn jemand etwas opfern wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf, und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester davon. Also taten sie dem ganzen Israel, die dahin kamen zu Silo. Desgleichen, ehe denn sie das Fett anzündeten, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte, gib mir das Fleisch, der Priester will es braten. Denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Wenn dann jemand zu ihm sagte, lass doch erst das Fett anzünden und nimm danach, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm, du sollst mir es jetzt geben, wo nicht, so will ich es mit Gewalt nehmen. Darum war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute lästerten das Opfer des Herrn. Und ab Vers 22, Eli aber war sehr alt und erfuhr alles, was seine Söhne taten dem ganzen Israel. Und dass sie schliefen bei den Weibern, die da dienten vor der Tür der Hütte des Stifts. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr solches? Denn ich höre euer böses Wesen von diesem ganzen Volk. Nicht, meine Kinder, dass ich nicht ein gutes Gerücht, das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr macht des Herrn Volk übertreten. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann's der Richter schlichten. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer kann für ihn bitten? Also Opfer, die zweckentfremdet wurden, verunreinigt wurden. Und da heißt es jetzt, es kommt die Zeit, wo alles heilig dem Herrn ist. Nichts wird mehr verunreinigt werden. Das Priestertum wird heilig sein, durch und durch. Das Königtum heilig sein, durch und durch. Beides ist in einer Hand, nämlich in der Hand des Gesalbten, des Messias. Priesterschaft und Königschaft. Darum lasen wir auch in den letzten Versen, dass auch an der zurechtbringenden Ritterschaft, ich möchte mal sagen, den kontrollierenden Polizisten oder der Macht Gottes in Form dieser Ritterschaft an den Häuptern der Rosse stehen muss, heilig dem Herrn. Alles muss unter der Führung Gottes stehen. Oh, wie dankbar wären wir, wenn wir das heute schon erkennen könnten. Wenn wir für unsere Obrigkeit beten und merken könnten, dass sie zunehmen im gerechten Handeln, dass sie sich beugen unter dem Wort Gottes, das würde unser Herz froh machen. Wir würden noch fleißiger in der Mitarbeit in unserem Staate sein. Wisst ihr, dass wir in unserem Staat Mitarbeiter sein müssen? Ein Christ kann sich nicht entziehen der Gesellschaft. Er soll nicht nur der Obrigkeit untertan sein, um nicht gegen die Gebote zu verstoßen, sondern zu allem guten Werk geschickt, förderlich. Wir können uns nicht ausklinken aus Deutschland. Ich sage manchmal zu dem Einzelnen, schimpf nicht auf die Obrigkeit, sondern arbeite mit. Bete für sie und tue Gutes in deiner Stadt. Suche der Stadt Bestes. Lehne dich nicht zurück, genieße nicht, was die Obrigkeit dir darbietet und bleibe nicht passiv, sondern sei aktiv. Nimm die guten Gaben. Und ich betone auch oftmals, wir dürfen nicht übersehen, was für einen unglaublich großen Sozialstaat wir haben. Das wird von vielen ja so selbstverständlich genommen, als ob das das Normalste wäre von der Welt. Schaut in andere Länder, da gibt's das nicht. Wer nicht arbeiten kann, kriegt nichts zu essen. In Indien, wenn einer nicht arbeiten kann, hat er nichts zu essen. Er kriegt kein Geld. Da ist keiner. Wenn er keine Arbeit hat, er könnte arbeiten, kriegt er auch kein Geld. Es gibt keine Anlaufstelle, die ihm etwas bezahlt. Wir leben diesbezüglich hier unter einem großen Segen, dass Menschen, die keine Arbeit haben, auch noch Geld kriegen. Und wir dürfen nie das Anspruchsdenken dem zulassen und sagen, ja, ich kriege ja Geld, weil ich da ein bisschen Arbeitslosenunterstützung eingezahlt habe. Das wiegt das nie auf, was wir eingezahlt haben, das ist Minimum. Wenn jemand ein Jahr lang arbeitslos ist und kriegt dort seine Bezüge, das übersteigt das, was er eingezahlt hat. Das dürfen wir nie vergessen. Wir leben in einem Sozialstaat, wir dürfen aber nicht nur die guten Dinge annehmen wollen und dann kritisch und passiv unserer Gesellschaft gegenüberstehen, sondern Mitarbeiter werden, geistlich. Und diese Ritterschaft, die hier beschrieben wird, da, die soll auch heilig sein. Sie soll mitarbeiten an dem Guten, das Gott gibt. Alles soll einbezogen werden, um den heiligen Berg Gottes, um die Gegenwart des Messias. Wie die Priester als Eigentum Jesu im Tempel nach seinem Willen dienen werden. Denn schon am Anfang hatte ja Gott den Stamm Levi für sich als Eigentum, als Dienerschaft ausgesondert. 5. Mose 10, Vers 8, auf 4. Mose 18, 21, dass sie heilig sind und den Willen Gottes tun. So werden auch die Pferde, die Rosse unter der Heiligkeitsführung des Herrn stehen. Das bedeutet ja Priestertum und Königsherrschaft. Stehen gleichsam unter derselben Heiligkeit, die aus Gott kommt. Jesus, der Priesterkönig, wird regieren. Er wird alles in den Herzen und auch äußerlich zurechtbringen. In Kapitel 6, Vers 12 und 13 lasen wir ja diese Ankündigung von dem Zemach. Zemach, ja, wird kommen. Zemach wird kommen, das Gewächs unter euch, und wird beides vereinen, Königtum und Priestertum. So steht es dann geschrieben. So spricht der Herr Zebaoth, siehe, es ist ein Mann, der heißt Zemach, denn unter ihm wird es dann wachsen, und er wird bauen des Herrn Tempel. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und wird den Schmuck tragen und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron, wird auch Priester sein auf seinem Thron. Und es wird Friede sein zwischen den beiden, heilig dem Herrn auf allen Ebenen. In diesem Zusammenhang fand ja die symbolische Krönung des Hohenpriesters Josua statt, um diese prophetische Aussage auch schon sichtbar zu machen. Es wird also eine Theokratie geben, eine Gottesherrschaft sein, in der Priester und Königtum nicht mehr gegeneinander arbeiten werden, wo nicht die Obrigkeit und der Glaube auseinanderklaffen, sondern eine Einheit bilden werden, weil Gott in der Mitte des Volkes wohnt. So wie es auch schon der Prophet Jesaja sagen durfte, und das lesen wir gerne dann so zur Weihnachtszeit, in Kapitel 9, Jesaja 9, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Seine Herrschaft wird groß werden und des Friedens kein Ende. Des Friedens kein Ende. In der Stiftshütte Und wer mal diese Berichte genau gelesen hat, Herstellung der Stiftshütte, der Kleider für die Priester, der Umhang für den Hohenpriester, wird auch zu der Stelle gekommen sein, dass in 2. Mose 28 geschrieben wird, dass der Vertreter für das Volk Israel, für die Priesterschaft an seiner Stirn etwas tragen musste, was den Ausdruck gab darüber, wer Gott ist und welchen Maßstab er unter den Seinen ausbreiten will. Ich lese mal 2. Mose 28, ab Vers 36. Du sollst ein Stirnblatt machen von feinem Golde und darauf ausgraben, wie man die Siegel ausgräbt. Was soll dort stehen? Heilig dem Herrn. Das sind diese Worte, die wir am Ende des Propheten Sacharja wiederfinden. Heilig dem Herrn. Überall heilig dem Herrn. Du sollst heften an eine blaue Schnur vorn an den Hut auf der Stirn Aarons, des hohen Priesters, dass also Aaron trage die Missetat des Heiligen, dass die Kinder Israel heiligen in allen Gaben ihrer Heiligung, und es soll alle Wege an seiner Stirn sein, dass er sie versöhne vor dem Herrn. Alles soll heilig werden, heilig dem Herrn. Und das bewerkstelligt am Ende der Tage Jesus Christus selbst. Das gute Werk des Glaubens, was er begonnen hat, wird er dann auch sichtbar vollenden. Auch wenn wir jetzt noch in der Vorschattung dieser Worte stehen, so werden wir doch in das wahre Licht der Worte kommen. Da, wo Schatten ist, so sagen wir uns immer wieder, ist auch Licht. Und Schatten, der führt von dieser Lichtquelle aus in unsere Zeit. Wir leben also im Schatten zu dem Lichte hin. Das Licht wird die Erfüllung des Wortes, was im Schatten gesprochen wird, geben. So wie Paulus auch im 1. Korinther 13 sagt, wir sehen jetzt wie durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Aber dann werden wir es sehen und ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann ist aber alles vollkommen da. Bloß mit dieser Vollkommenheit sollen wir heute schon rechnen. Wir sollen uns nicht begnügen mit dem Stückwerk und uns darauf einfach ausruhen, sondern sagen, das Vollkommene kommt, es kommt für mich und ich will auch jetzt schon danach Ausschau halten und darin leben. Hier erfüllt sich dann das Wort aus Psalm 93, Vers 5. Dein Wort ist eine rechte Lehre, Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, o Herr. Und dann steht das kleine Wort dahinter, ewiglich, ewiglich. Kein Unreiner wird mehr Zutritt zum Berg des Herrn haben. Wie haben wir gelesen, kein Kanaaniter. Und es ist ein Name, der symbolisch steht für alle Unreinheit, für allen Götzendienst, für alles, was gegen Gott streitet. Denn die Kanaaniter kamen ja unter das Gericht, nicht? Das Volk Israel hatte ja eine zwiefache Aufgabe, zum einen das verheißene Land zu suchen und einzunehmen, aber zugleich bei der Einnahme auch das göttliche Gericht über die Kanaaniter auszuführen. Kein Kanaaniter, kein unreines und somit auch kein Götzendienst wird mehr auf dem Berg des Herrn Zutritt haben und Unreinigkeit mitbringen können. Der eigennützige Handel und der eigennützige Gottesdienst wird aufhören. Auch die eigennützigen Gebete werden aufhören. Viele Christen und als Gläubige sind wir davor nicht gefeit, einen eigennützigen Gottesdienst zu vollführen. Es dreht sich immer um uns. Herr, mir, ach hilf mir hier, ach hilf mir da. Ja, es ist eigennütziger Gottesdienst. Meistens beten wir nicht so, Herr, gib mir die Kraft, damit ich dir dienen kann. Das wäre uneigennützig. Da habe ich ein anderes Ziel. Oftmals beten wir nur für uns, damit wir besser laufen können, besser sehen können und uns noch selbst versorgen können und so weiter. Aller eigennützige Gottesdienst hört auf. Es gibt keinen eigennützigen Gottesdienst mehr, sondern nur noch den Dienst vor Gott. Schon in Markus 11 hatte der Herr Jesus ja beim Einzug nach Jerusalem gezeigt, dass das Eigennützige ein Ende hat. Aus dem Opfergaben machte man Geschäfte. Und was tat der Herr? Er trieb alle Händler heraus. Hier wird kein eigennütziger Gottesdienst gefeiert, auch wenn es um die Opfertiere geht, die geopfert werden. Mein Haus ist kein Kaufhaus, sondern es ist eine Gebetsstätte, wo es nur um den lebendigen Gott, um den Schöpfer aller Dinge geht. Heiligkeitsanspruch wird hier gestellt. Jesus Christus zeigte das beim Einzug nach Jerusalem. Und auch hier am Ende der Tage wird kein eigennütziger Gottesdienst mehr zugelassen, sondern die Ehre gebührt nur dem Herrn. Israel wird auf reinem Wege, auf heiligem Wege durch die Tore der Stadt gehen und dem Herrn Ehre darreichen. Kein Fremder, kein Unbeschnittener kommt zu dem Tempel des Herrn. So lesen wir es auch in Hesekiel 44. Und auch durch den Propheten Joel wird das bestätigt. Ja, an vielen anderen Stellen. Da steht dann, dann wird Jerusalem heilig sein und kein Fremder mehr hindurchgehen. Nichts Fremdes, kein Fremder, nichts Unreines, nur noch Heiligkeit. Und das bezieht sich auch auf das himmlische Jerusalem. Da wird es nichts Fremdes mehr geben. Etwas, was selbstsüchtig ist oder gegen Gott streitet. Weil Gott selbst gegenwärtig ist und seine Ehre sucht. Johannes, der Apostel, empfing auf der Insel Patmos diese gleiche Botschaft, die hier schon gesagt worden ist, von der Heiligkeit. Und sah dann und hörte dann, nochmal zurück zur Offenbarung 21, Vers 27, es wird nicht hineingehen irgendetwas Gemeines und dass da Gräuel tut und Lüge, sondern nur die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Wer in der Gegenwart Jesu leben will, muss sich von seinem Geist auch erfüllen und führen lassen. Wie es der Herr selber sagt in Johannes 16, dieser Geist des Vaters ist es allein, der euch in alle Wahrheit leitet. Der euch nicht nur leitet, sondern in alle Wahrheit leitet. In alle Heiligkeit leitet. Somit wird das Herz, das Volk, das Land voll Erkenntnis des Herrn. Prophetie, Gottes Wort, ist immer eine Ermutigung auf das Ende zu schauen, eine Ermutigung, das Vollkommene zu erwarten und eine Ermutigung, freudig das Vollkommene zu erwarten. Ausschau zu halten nach dem, was einem gut tut und was man braucht, was der Mensch eigentlich möchte, wonach er sich sehnt, nach Liebe, Verständnis, Geborgenheit, Ruhe, Friede, das soll ihm gegeben werden. Und dazu dient die Prophetie, das Wort Gottes, das vor Augen zu haben, diese Erfüllung zur Zeit des Herrn, um sie dann zu erleben und einzunehmen. Gott geht immer weiter, auch in unserer Zeit. Das Resultat dieser Prophetie, dieser langen Strecke, die wir jetzt auch in den Tagen behandelt haben, war, dass unter Serubabel der Tempel gebaut worden ist, zu Jerusalem, der in Schutt und Asche lag. Er wurde gebaut. Es gab Opfer, die dargebracht worden sind. Und das Wunderbare ist, obwohl nur Juda und ein Teil Benjamin nach Hause kamen, opferte man für alle 12 Stämme. Ich möchte euch das lesen, das ist eine große Freude. In Esra 6 Man hatte also verstanden, dass die 12 Stämme zusammenkommen, obwohl die ja noch gar nicht da waren. Man hat verstanden, dass Gott geredet hat und dass sein Wort sich auch wirklich erfüllen wird. Esra 6, Vers 14. Und die Ältesten der Juden bauten. Und es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia, des Sohnes Iddos. Und sie bauten und richteten auf nach dem Befehl des Gottes Israel und nach dem Befehl des Chores Darius und Artasaster, der Königin Persien. Und sie vollendeten das Haus bis an den dritten Tag des Monats Adar. Das war das sechste Jahr des Königreichs des Königs Darius. Und die Kinder Israel, die Priester der Leviten und die anderen Kinder der Gefangenschaft hielten Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden. Vorher weinten sie, vorher waren sie entmutigt, jetzt mit Freuden. Und sie opferten auf die Einweihung des Hauses Gottes 100 Pfarren, 200 Widder, 400 Lämmer und zum Sündopfer für, jetzt kommt es, ganz Israel 12 Ziegenböcke. Nach der Zahl der Stämme Israels. Das heißt, sie bauten nicht nur den Tempel, vollendeten ihn nicht nur, sondern sie opferten in Hoffnung auf das Zukünftige, dass die 12 Stämme zusammenkämen und der Friede Gottes unter ihnen sich ausbreitet, heilig dem Herrn. Ist das nicht ein Glaubenszeugnis? Das sollen wir auch tun. Das sollen wir auch tun. Schon geistliche Opfern im Blick auf das Zukünftige geben. Heute schon, ja. Sie opferten für die 12 Stämme Israels und bestellten die Priester und Leviten in ihren Ordnungen zu dienen Gott, der zu Jerusalem ist, wie es geschrieben steht im Buch Mose, so taten sie. Wie es geschrieben steht. Sie ließen sich zurückführen zum Wort des Herrn. Bei aller Trübsal, die sie erdulden mussten, die sie verzagt machten. Und der Psalm 137, meine Frau hat ihn auch mal vertont, da haben wir uns sehr mit beschäftigt auch. Wo sie weinten zu Babel und sagten, ich lese uns mal diesen Psalm, an den Wassern zu Babel, nicht? Da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hingen wir an die Weiden, die dort selbst sind. Denn dort hießen uns singen, die uns gefangen hielten. Und in unserem Heulen sollten wir fröhlich sein. Sie sagten, singt uns ein Lied von Zion. Aber wie sollten wir des Herrn Lied singen im fremden Land? Vergesse ich dein Jerusalem? So werde meiner Rechten vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wo ich dein nicht gedenke, wo ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Wir können diesen Zustand nachvollziehen. Im fremden Lande Gott danken sollen, unter der Knechtschaft, Fremdherrschaft. Wie geht das zu? Das kann nur im Glauben geschehen. Im Glauben auf das Wort des Herrn hin, Jerusalem wird die Stadt der Heiligkeit sein. Wir bauen den Tempel, wir vollführen ihn, bis er fertig ist. Wir opfern schon im Blick auf die Zukunft für alle 12 Stämme. Das Weinen hörte auf, die Freude breitete sich aus. Möge der Herr doch auch schenken, dass es in unserem Leben so zugeht, dass wir wirklich diesem Anspruch Gottes, wie wir es auch im Petrusbrief aufgeführt finden, ich bin heilig, spricht der Herr, und ihr sollt heilig sein. Jetzt schon Raum geben im Glauben. Jawohl, wir wollen leben und arbeiten schon im Blick auf das Ziel, dass wir heilig sind, wie du heilig bist. Es wird geschehen, weil du es gesagt hast. Und hier verstehen wir zum Schluss diese Aufforderung durch den Apostel Petrus in 2. Petrus 1, wo er nun sagt, seid fleißig, diese eure Berufung und Erwählung festzumachen. Seid fleißig Israel, um den Tempel zu bauen. Macht das fest, was ihr gehört habt. Lasst es im Herzen fest werden und arbeitet darauf hin, dass Gott zu seinem Wort steht und erfüllen wird. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln, auch nicht im Alltag. Ihr werdet nicht straucheln, sondern es wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang zu dem ewigen Reich. So lesen wir es im 2. Petrusbrief. Heilig dem Herrn. Gott steht zu seinem Wort. Was er zusagt, Psalm 33, das hält er gewiss. Und das möge auch unsere neue Freude für die Tage sein, die vor uns liegen, bis zur Vollerfüllung, dass wir den Herrn sehen, wie er ist, und wir heilig sind, wie er.